bitte jetzt, Uschi, dass wir im Namen Jesus hier den Gottesdienst beginnen und ihn alles in seiner Hand legen.
Vater, ich danke dir, dass wir alle Zeit zu dir kommen dürfen. Du sagst, rufe mich an in der Not, so will ich dich erretten. Herr, du bist der starke Fels mitten in der Brandung. Und ich danke dir, dass wir dich in Freiheit loben dürfen, Herr. Und Vater, segne jeden einzelnen meiner Geschwister. Du siehst das Herz an. Der Mensch sieht, was vor Augen ist, aber du siehst das Herz an. Du kennst jeden einzelnen mit Namen, Herr. Und du weißt, was jeder braucht. Vater, ich danke dir, dass du uns alle Zeit auf rechter Straße führst, um deines Namens willen. Herr, und lasse uns Frucht bringen. Lasse uns Täter deines Wortes werden. Amen. Und segne Renate jetzt, Herr. Gelobt sei der, der da kommt im Namen des Herrn. Vater, ich danke dir für ihre Ermutigung, für ihre Predigt, Herr. Danke, Heiliger Geist, dass du ihr so viel aufs Herz legst. Öffne uns die geistlichen Augen und unsere geistlichen Ohren, damit wir dein Wort nicht nur hören, sondern auch verstehen und tun. Im Namen Jesus. Amen.
Amen. Ja, unser Thema ist heute, was ist dein Traum? Ich habe einfach mal im Bibellexikon nachgeschlagen. Und da steht unter anderem, in der modernen Wissenschaft unterscheidet man Wach- oder Tagträume und Schlafträume. Ja, in beiden Fällen ist das Bewusstsein mehr und weniger ausgeschaltet und die reale Umwelt, Zeit, Raum, Empfindungen und so weiter aufgehoben. Während der Wachende träumt, in seine Fantasie versunken sind, ist es im Schlaftraum Niederschläge der verschiedensten Erlebnisse, Eindrücke, die nun als Traumbilder aus dem Unterbewusstsein aufsteigen, das dem bewussten Willen und Verstand entzogen ist. Den Wachträumen, aber auch vielen Schlafträumen ist gemeinsam, dass ihnen ein geheimer Wunsch zugrunde liegt. Haben wir nicht alle einen Traum für unser Leben? Wenn wir uns mal so richtig entspannen, von was träumen wir da? Von einem reichen Onkel aus Amerika oder einen dicken Lottogewinn? Wie sieht es aber heute aus bei dir? Können wir uns denn noch so richtig entspannen? Als wir kürzlich einen Arztbesuch machten, sahen wir viele Gesundheitsprobleme, die auf Überarbeitung zurückgingen. Stress wird es heute genannt. Druck, Druck, Druck. Die andere Seite der Medaille ist aber auch, dass wir eine freizeitorientierte Gesellschaft sind. Mit Reiseangeboten, selbst zu den entlegensten Orten, Kreuzschifffahrten und Freizeitparks. Viele Unternehmen befassen sich allein damit, Waren für Spiel und Spaß herzuschaffen. Heutzutage haben wir eigentlich die 5-Tage-Woche. Wir könnten also uns in Ruhe entspannen. An wen liegt es nun, dass wir heute so viel Burnouts haben? Goethe sagte einmal, ich habe im Leben oft Glück gehabt, doch glücklich war ich nie gewesen. In der Welt gibt es merkwürdige Ideen. Wir haben die göttlichen Ideen und die menschlichen Ideen. Die menschlichen sagen manchmal, der Gefangene denkt, wie glücklich sind die Menschen, die in der Freiheit leben. Der Arme denkt, wenn ich wohlhabend wäre, würde ich vielleicht glücklich sein. Eine Mutter vieler Kinder denkt, wie schön hat es meine Freundin, die nur ein Kind hat. Wirklich glücklich kann aber nur der sein, der gelernt hat, in Gottes Willen zu ruhen. Wir müssen begreifen lernen, dass der Friede Gottes nie von äußeren Dingen abhängt. Amen. So schätzen wir die Ruhe nicht mehr. Wer ist Stille? Ist es uns klar, dass auch hier ein Unterschied gibt zwischen Stille, Ruhe und Freizeit? In der Bibel steht schon etwas über die Ruhe ganz am Anfang. Gott selbst war der erste Ruhende. Es steht geschrieben, am siebten Tag ruhte er. In 6 Tagen schuf er Himmel, Erde und Menschen. Aber am 7. Tag ruhte er. Ich denke, Gott brauchte diese Ruhe nicht. Aber Gott ist ein Gott der Ordnung und er wollte uns zeigen, wie wir es machen sollten eigentlich. Er unterwarf seine Schöpfung einen gewissen Rhythmus von Ruhe und Arbeit, von Tag und von Nacht. Er ist also unser Vorbild und die Ruhe ist kein Luxus, sondern eine Notwendigkeit. Aber die Menschen haben alles verfälscht und haben eine Freizeit und Unterhaltung daraus gemacht. Natürlich können Freizeit und Unterhaltung auch Spaß machen, aber sie erfüllen uns nur für einen Moment und nicht auf die Dauer. Es ist wirklich auch mal toll, Spaß zu haben und ein bisschen Zeitvertreib, lachen und zu entspannen. Dem Körper verschafft es im Moment Ruhe. Aber wie sieht es im Inneren bei uns aus? Es gibt ja in Apotheken Schmerzmittel zum Einreiben für die Muskeln, die tief eindringen und die sollen helfen, uns die Schmerzen zu lindern. So sollte auch unsere stille Zeit sein. Als Gott ruhte, betrachtete er, was er geschaffen hatte und freute sich daran. Und Gott sah, dass es sehr gut war. Wir können in der Stille auch mal nachdenken und vielleicht mal auch unser Leben überdenken, so wie Gott auch sein Werk betrachtete. Was bedeutet meine Arbeit? Für wen arbeite ich überhaupt? Wie gut ist die Arbeit gemacht? Warum tue ich sie überhaupt? Und was habe ich erwartet? Was bekomme ich? Zu wessen Ehre tue ich was? Ich las mal eine Geschichte. Da war ein Koch in einem Kloster und der Bruder hieß Lorenz. Er besaß die Fähigkeit, seiner Arbeit nicht nur Sinn, sondern auch ein Ziel zu geben. Er sagte, ich wende das kleine Omelett in meiner Pfanne. Um Gottes Liebe willen. Er war also immer auch bei der Arbeit verbunden mit Gott. Wenn es fertig ist und ich nichts zu tun habe, dann strecke ich mich auf dem Boden aus und bete meinen Gott an, der mir Gnade gegeben hat, es zu bereiten. Danach stehe ich fröhlicher als ein König wieder auf. Und wenn ich anderes nicht zu tun habe, genügt es mir ein Strohhalm, um der Liebe Gottes willen aufzuheben. Nehmen wir hier mal so ein Fussel auf, aus Gottes Liebe her. Die Leute halten immer Ausschau danach und sie wollen Gott auch lieben. Sie hoffen, das durch viele religiöse Übungen zu erlangen. Aber der kürzeste Weg ist alles, was wir tun, um der Liebe Gottes zu tun. Ist egal, was wir machen, was wir tun. Wir sollen es immer in der Liebe tun, in der Liebe Gottes. Alle Arbeiten zu gebrauchen, um diese Liebe zu zeigen, ist egal, was wir tun. Und seine Gegenwart durch die Gemeinschaft unserer Herzen mit seinem Herzen aufrecht zu erhalten. Schauen wir uns doch mal in einen Spiegel an. Was ist dein Leben? Ist es ein Karussell, das sich im Kreise dreht? Oder ist es eine Achterbahn, mal hoch, mal runter? Wie siehst du dein Leben? Für was hältst du dein Leben? Mancher hält sein Leben für eine Party und möchte möglichst viel Spaß haben. Hinterfrag dich mal, baust du dir vielleicht ein falsches Lebensziel auf? Schicke Autos, schicke Kleider, eigenes Haus? Welchen Traum verfolgst du? In Sprichwörter 19, 21 steht, der Mensch macht viele Pläne. Aber es geschieht, was Gott will. In dem Saal, in dem Jesus seinen letzten Tag vor seinem Tod am Kreuz verbrachte, wusch er seinen Jüngern die Füße und sagte, wenn ihr das begreift, was ich jetzt tue, dann handelt auch danach. Und Gott wird euch segnen. Johannes 13, ihr wisst, welche Berufung Gott dir im Leben gegeben hat. Und du wirst seinen Segen empfangen, wenn du sie auch verfolgst. Und das könnte bedeuten, dass du vielleicht manchmal aufhören musst mit bestimmten anderen Dingen. Es gibt schon viele gute Sachen, die du mit deinem Leben gemacht hast und kannst. Doch Gottes Berufung gehören zu den wichtigsten Dingen. Die sollten immer Nummer eins sein. Oftmals lassen wir uns leicht ablenken und vergessen, was wirklich die Nummer eins in unserem Leben sein sollte. Um das zu verhindern, müssen wir eine Zielsetzung für unser Leben haben. Ein Vorhaben ist vergänglich, aber ein Ziel ist ewig, so steht es in der Bibel, in Psalm 33. Doch was er sich vorgenommen hat, das tut er. Seine Pläne sind gültig für alle Zeit. So bestätigt mir deine Worte, deine Hingabe an Gott und für seine Aufträge für dein Leben zu seiner Ehre zu erfüllen. In der Bibel steht, passt euch nicht den Maßstäben dieser Welt an. Lasst euch vielmehr umwandeln, damit euer ganzes Denken erneuert wird. Dann könnt ihr euch ein sicheres Urteil bilden, welches Verhalten dem Willen Gottes entspricht. Und dann wisst ihr in jedem einzelnen Fall, was gut und gottgefällig ist und vollkommen. Bedenken wir immer wieder, diese Welt ist nicht dein Zuhause. Jeder Tag ist ein herrlicher Tag. Hast du schon Gottes Gebot der Stille umgesetzt? Denn er hat mich so geschaffen, dass ich Ruhe brauche. Wenn wir in seinen Plan leben, können wir mit viel besser die Arbeit leisten. Wir werden nicht ausbrennen. Körperlich, aber auch geistig nicht. Und so können wir auch hier in dieser Gemeinde Ermutigung und Zuversicht tanken, um dann wieder zurück in den Alltag zu gehen. Sie frischt aber auch meinen Glauben und meine Hingabe an Jesus wieder auf. Jesus zog sich häufig in die Einsamkeit zurück. Während seine Jünger tief und fest schliefen, zog es Jesus in die Ruhe, in der er Kraft und Richtungsweisung für den nächsten Auftrag ziehen konnte. Herr, was willst du heute durch mich tun? Haben wir das heute früh mal gebetet, bevor wir aufgestanden sind? In Lukas steht, und Jesus ging nach seiner Gewohnheit am Sabbat in die Synagoge. Jesus vernachlässigte niemals die öffentliche Anbetung des Vaters. Das heißt, gehen auch wir regelmäßig zum Gottesdienst? Genauso wie Jesus den Sturm beruhigte oder den Besessenen von den Dämonen befreite, eine hoffnungslose, kranke Frau heilte oder einen toten Freund zum Leben erweckte, so versucht er auch heute noch, Ruhe in das aufgewühlte Innenleben des Menschen zu bringen, der die ganze Woche hin durch den Alltagsstress ausgesetzt ist. Es liegt aber an uns, diesen Frieden als Geschenk anzunehmen und uns Zeit zu reservieren, um dieses Geschenk zu empfangen. Es ist wirklich wichtig, dass diese Ruhe, diese Stille einen festen Platz in unserem Zeitplan findet. Wir ruhen uns nicht aus, weil wir die Arbeit getan haben, sondern weil es ein Gebot Gottes ist und er es uns so schuf, dass wir die Ruhe brauchen. Die meisten denken vielleicht, dass wir erst nach getaner Arbeit es tun sollten. Nein, im Gegenteil. Es sollte als erstes angestrebt werden. Und die Welt braucht wirklich ausgeruhte Christen. Christen, die regelmäßig zur Zeit, zur echten Stille nehmen und dadurch neue Kraft schöpfen und Frieden und die Liebe durch sie durchfließen kann. Und wenn man diese Ruhe gefunden hat, wird man erst entdecken, wie viel Power Christen wir haben könnten. Amen. Im 2. Korinther 4 steht, ich baue nicht auf das Sichtbare, sondern auf das, was jetzt noch niemand sehen kann. Denn was wir jetzt schon sehen, besteht nur eine gewisse Zeit. Alles geht vorüber. Das Unsichtbare aber bleibt ewig bestehen. Sollte ich vielleicht meine menschlichen Träume in Anbetracht dieser Tatsache, den Wunsch nach Reichtum, Auto, eigenes Haus, Kleidung oder Schmuck überdenken? Wenn das doch noch alles so vergeht, es geht ja alles vorüber. Nicht, dass wir im Himmel dann sagen, ach, hätte ich bloß nicht so viel Wert auf all das vergängliche Zeug gelegt. die keine Bedeutung für die Ewigkeit haben. In Sprichwörter 4,26 steht: Überlege, was du tun willst, und dann tu es entschlossen. Deine Überlegung sollte nicht nur sein, was du mit deiner Zeit, deinem Leben und deinem Geld tust, sondern auch mal überlegen, was du nicht willst. Sprichwort 17 sagte: Ein kluger Mensch denkt stets daran, noch mehr Einsicht zu bekommen. Der Dummkopf ist mit seinen Gedanken überall und nirgends. Was hältst du für Erfolg in deinem Leben? Denk drüber nach. Es zeigt, was du für wichtig hältst und nicht, was die Welt für wichtig hält. Paulus sagte: Dann könnt ihr in jeder Lage entscheiden, was das Rechte ist, und werdet an dem Tag, an dem Christus Gericht hält, rein und ohne Fehler sein. Philipper 1 sagt: Wir haben viele unterschiedliche Lebensabschnitte, die wir durchlaufen in unserem Leben. Das Babyalter, Kindesalter, Teenager, Erwachsen und dann die Reife. Doch unser Ziel sollte sich nie ändern. Wir sollten immer das gleiche Ziel haben. Durch diese Lebensabschnitte haben wir Menschen auch eine gewisse Reifezeit. Und das Gute reift in dieser Welt, aber auch das Böse. Ich saß heute im Garten bei uns, so schön auf dem Stuhl, die Sonne schien, und da sah ich unseren schönen Apfelbaum genau gegenüber von mir, mit viel rotwangigen Äpfeln. Und sie färben sich besonders schön, wenn die Sonne so schön drauf scheint. Und so ist es auch in deinem Leben. Und allerdings liegen jetzt schon wieder viele unten im Gras, weil sie wurmstichig sind. Und leider gibt es auch viele Gotteskinder, die wurmstichig sind, weil sie nicht auf Gottes Wort hören. Und es ist so wichtig, dass wir richtig ausreifen. Wie sieht es jetzt aus? Hast du vielleicht jetzt einen ganz neuen Traum? Dein Leben ganz neu anzufangen? Vollkommen anders? Heute möchte ich euch zwei Männer im Neuen Testament zeigen, die sich über einen Traum eines neuen Lebens unterhalten. In Johannes 3. Da kam ein gelehrter Mann, ein Theologieprofessor, zu Jesus, den Sohn Gottes, und er verwickelte ihn in ein Gespräch. Es heißt dort, er war ein Pharisäer unter den Pharisäern, namens Nikodemus, ein Oberster der Juden. Und dieser kam zu ihm bei Nacht und sprach zu ihm: Rabbi, wir wissen, dass du ein Lehrer bist, von Gott gekommen, denn niemand kann solche Zeichen tun, die du tust, es sei Gott mit ihm. Man muss sich vorstellen, Nikodemus kam von der Seite Menschen, die eigentlich gegen Jesus waren. Sie sagten, Jesus ist nicht der Sohn Gottes. Und sie stellten sich bewusst als Theologen der damaligen Zeit gegen ihn. Und nun war aber das Leben von Jesus ganz anders. Es war nicht so religiös. Er war nicht theoretisch. Sein Leben war ganz praktisch und direkt. Dem Menschen, den er begegnet, eröffnet sich ein völlig neues Leben. Da wurden Menschen geheilt, sie wurden befreit. Ihnen wurde ihre Schuld vergeben. Völlig neues Leben kam in ihn herein und beeindruckte in tiefsten Herzen die Pharisäer, die ja das alles sahen. Doch sie waren davon nicht unberührt. Und so kam Nikodemus zu Jesus und sagte: Eigentlich ist es uns klar, der so etwas tut, dass der von Gott kommen muss. Und irgendwie war diese Aussage eine besondere Ehre eigentlich für Jesus. Denn wenn man so angegriffen wird und so eine Situation, und dann kommt man plötzlich so in Ermutigung und sowas Schmeichelhaftes gesagt. Aber mich war erstaunt, wie Jesus reagierte drauf. Er hat nicht stolz reagiert und dachte, na, jetzt haben sie es endlich eingesehen oder so. Er geht nicht auf die Thematik von Zeichen und Wundern ein, die diese Pharisäer so beschäftigte. Seien wir doch mal ganz ehrlich, wenn uns äußerlich irgendwo der Schuh drücken würde, dann haben wir doch ganz große und starke Interesse an Wundern. Dann wollen wir auch Wunder sehen. Aber ist das wahr? Aber Jesus geht hier nicht drauf ein. er antwortete völlig entgegengesetzt. Jesus antwortete ihm und sprach, wahrlich, wahrlich, ich sage dir, wenn jemand nicht von Neuem geboren wird, kann er das Reich Gottes nicht sehen. Nikodemus spricht zu ihm, wie kann ein Mensch neu geboren werden? Wenn er alt ist, wie kann er zum zweiten Mal im Leib seiner Mutter hineingehen und geboren werden? Er verstand gar nichts, was gesagt wurde. Jesus antwortet und sagt, wahrlich, wahrlich, ich sage dir, wenn jemand nicht aus Wasser und Geist geboren wird, kann er nicht im Reich Gottes eingehen. Was aus dem Fleisch geboren ist, ist Fleisch. Und was aus dem Geist geboren ist, ist Geist. Wundere nicht, dass ich dir sage, ihr müsst von Neuem geboren werden. Der Wind weht, wo er will, und du hörst sein Säuseln, aber du weißt nicht, woher er kommt. Er kommt und geht, wohin er will. So ist jeder, der aus dem Geist geboren ist. Nikodemus antwortete und sprach zu ihm, wie kann dieses geschehen? Jesus antwortete und sprach zu ihm, du bist der Lehrer, du studierst die Bibel, du großer Lehrer von Israel und du weißt das nicht? Die Bibel zeigt uns anhand dieser Geschichte, man kann von Neuem geboren werden. Und ich möchte sagen, man kann nicht nur von Neuem geboren werden, man muss von Neuem geboren werden. Wenn man das Reich Gottes, sprich neues Leben aus Gott, sehen möchte. Und so sagte Jesus zu diesem Nikodemus, es sei denn, dass jemand von Neuem geboren werde, so kann er das Reich Gottes sehen. Im Grunde genommen spricht Jesus hier die tiefe Sehnsucht aller Menschen an. Es ist die Sehnsucht nach einem völlig neuen Leben. Vielleicht hast du auch schon einmal im Kampf gegen deinen Charakter gekämpft, gegen deine Persönlichkeit. Vielleicht hast du auch schon mal in der Situation gekommen, dass du plötzlich merkst, wie deine Laune oder vielleicht sogar ein Jähzorn oder wie deine Eifersucht die Menschen um dich herum von dir wegtreibt. Plötzlich entdeckst du, wie dein Wesen so ist, wie du es eigentlich nicht willst. Bist du sogar beschämt darüber? Wie oft ärgern wir uns über einen anderen? Und unser Bauch, der brodelt und brodelt. Und hier habe ich eine Geschichte, über was man sich so manchmal ärgert. Und manchmal über Pillepalle. Treffen sich zum Beispiel zwei Bekannte beim Essen im Restaurant. Wie geht es dir? Fragt der Erste. Oh, miserabel, antwortete dieser. Stell dir vor, heute hat mir jemand eine Schramme in meinen Sportwagen gefahren und ich war vielleicht wütend. Mein Auto ist ganz neu und noch nicht abgezahlt. Und jetzt muss er in die Werkstatt. Und ich wollte doch nächste Woche zum Wellnessurlaub fahren. Und wie geht es dir? Fragte sein Gegenüber. Oh, sagt der andere, ich bin der glücklichste Mensch der Welt. Antwortete er ganz strahlend. Mein Sohn hatte Krebs, unheilbar. Er ging in einen Heilungsgottesdienst und Jesus heilte ihn. Heute war er beim Arzt und er bestätigte ihm, dass die Geschwulst weg war. Und vor Freude will ich Gott danken und dich zum Essen einladen. Diese Unterschiede, aus was für Pillepalle wir machen und was ein anderer, ne? Vielleicht hast du durch Unwahrhaftigkeit, man muss ja nicht immer gleich lügen. Es reicht ja schon, wenn man im richtigen Moment manchmal schweigt. Vielleicht hast du dadurch Probleme bekommen, in deiner Ehe vielleicht. Ich hatte sie mal bekommen, vor meiner Ehe, weil ich war ein sehr misstrauischer Mensch und eifersüchtig noch dazu. Wo es nur ging, hatte ich meinen Mann getestet, sozusagen, auf Proben gestellt, bis mein Mann mit der Faust auf den Tisch schlug und sagte nach 3 Jahren, jetzt kann ich mich mehr, entweder vertraust du mir jetzt oder wir müssen uns trennen. Aber meine Entscheidung kennt er sitzt noch da. Man kann auch durch Eifersucht Probleme am Arbeitsplatz bekommen. Vielleicht hast du gute Freunde verloren und in diesem Moment, wo das geschieht, da taucht ein Wunsch auf. Und der Wunsch ist der, wie schön wäre es, wenn man oder ich von meinem Wesen her ein völlig anderer Mensch wäre. Mal ganz ehrlich, haben wir nicht hin und wieder mal so geträumt? Da taucht der Wunsch auf, es wäre so schön, ein anderer zu sein. Und dann kommt das, was uns als Mensch so eigen ist. Wir versuchen, etwas in eigener Hand zu nehmen und versuchen, uns auf dem Wege der Selbsthilfe zu verändern. Ich denke da an etwas, was vielleicht die allermeisten von euch schon getan haben. Und das sind die guten Vorsätze. Habt ihr nicht schon mal welche gehabt? Dann winkt mal. Ha. Also, ich kann mit beiden Händen ganz stark wedeln. Es wird immer wieder so gemacht. Und ganz besonders Silvester um 0 Uhr, ne? Wenn das neue Jahr beginnt. Dann steht man in sein Wohnzimmer. Dann, oder auf eine Party und prostet seinem Partner zu. Und dann sage ich, ab morgen wird es ganz anders, mein Schatz, ich nehme morgen ab. Aber dann schaut er mich an und lächelt bloß und sagt dann, ja, ja, dich kenne ich. Und schon am nächsten Morgen hat sich alles verändert. Diese guten Vorsätze kommen in der Regel zu kurz. Und dann gibt es den nächsten Trick, den man vielleicht versucht. Nennen wir es doch einfach Tapetenwechsel. Du hast jahrelang deine guten Vorsätze überall proklamiert. Aber die Leute kennen dich. Und sie lachen und sagen, ach, jetzt will sie wieder. Aber das klappt da sowieso nicht. Das schafft die nie. Und dann reicht es ein. Und man kommt auf den Trichter und sagt, hier kennt man mich, ich ziehe einfach woanders hin. Irgendwo hin, wo mich noch keiner kennt. Und fange da ganz von vorne an. Aber weißt du, dass so viele Menschen vor sich selbst auf der Flucht sind? Man trifft sie überall, wo immer man auch hinkommt. Und andere gehen noch weiter. Sie suchen die Schuld beim anderen. Sie sagen, ich bin deshalb so, ja, weil mein Partner so ist. Er beeinflusst ständig ins Negative und mein Charakter ist deswegen so komisch geworden. Also trennt man sich und geht eine neue Partnerschaft ein. Und ehe man sich versieht, entdeckt man plötzlich, ach du meine Güte, ich habe mir ja mitgenommen. Dann hatte man eine zweite Partnerschaft, dann hatte man eine dritte Partnerschaft. Und dann wird aber die Scheidung so langsam zu teuer und man lebt nur zusammen. Andere wieder versuchen es auf der Ebene der Esoterik. Man versucht es mit positivem Denken. Und die einfachste Form ist, man stellt einen Spiegel auf und schaut einmal rein und sagt, Mann, du bist wirklich gut. Man versucht durch Meditation oder durch Techniken zur Beeinflussung des Unterbewusstseins die Persönlichkeit zu verändern. Und ich sage dir, in der tiefsten Tiefe wirst du es nie so schaffen. Dann geht man über eine östliche Religiosität, in Hinduismus, ist zunehmend bei uns in Reinkarnation, Seelenwanderung, Wiederverkörperung und am Ende kommt das Nirvana. Und was heißt das Nirvana? Nichts. Und dann bist du im Nichts gelandet. Ob das der Traum vom neuen Leben ist? Ich weiß nicht. Andere sacken ab im Okkultismus und verstricken sich in okkulte Kräfte, um ein anderes Leben zu erfahren. Wenn ich das so beobachte, dann frage ich mich jetzt, warum geht der Mensch nicht zu Jesus? Aber ich kann es nicht verurteilen, weil ich diese Wege auch alle gegangen bin. Ich habe sie alle hinter mir. Jetzt bin ich schlauer. Warum liest er nicht die Bibel? Warum geht er nicht zu dem, der ihn geschaffen hat? Es gibt die Möglichkeiten, einen völlig neuen Menschen durch den Glauben an Jesus Christus. Aber nein, der Mensch scheint es irgendwie immer besser zu wissen. Und er versucht es ohne Gott. Aus diesem Grund boomt in der Bildung immer noch die Evolutionstheorie und der Humanismus. Man möchte es ohne Gott schaffen, anders und besser zu werden. Aber überall, wo man hinschaut, scheint es mit der eigenen Kraft nicht zu klappen. Gehen wir mal und schauen mal in die Wissenschaft. Viele Menschen sehen ihre Hoffnung in der Gentheologie, in der es gelingen soll, in den menschlichen Erbanlagen eingreifen zu können. Das heißt, seinen eigenen Menschen zu schaffen. Am Ende dieser Forschung steht genetisch manipulierte und verwandelte Menschen. Da schwingt die uralte Sehnsucht nach einem besseren Menschen. Es ist ein Traum nach einem völlig neuen Leben. Aber möglichst ohne Gott, so ist die Welt. Wir haben einen Traum, er ist da, wir möchten ihn aber selbst verwirklichen. Aber man kann machen, was man will, man wird es nicht schaffen. Vielleicht hast du dich auch schon mal danach gesehnt, das alte Leben abstreifen zu können und deiner Vergangenheit dich zu entledigen. Wir alle haben eine Vergangenheit. Wir alle haben das gestern. Wir alle haben gewisse Situationen gelebt. Wir haben die Dinge ausgesprochen, die wir gerne rückgängig machen wollten. Wir haben Dinge getan, die in einem im Nachhinein so unangenehm sind, die anderen Menschen und sich selbst verletzt haben. Aber nun ist es mal geschehen und es ist nicht änderbar, irgendwie, und das ist für so viele Menschen psychisch und seelisch eine Katastrophe. Man wird die Vergangenheit nicht los. Man versucht, das Alte abzustreifen wie die Schlange ihre Haut. Aber denk mal nach. Der Mensch ist geschaffen aus Geist, Seele und Leib. Und in dieser Art und Weise funktionieren wir. Diese drei gehen nicht zu trennen. Oder hat jemand heute seine Seele in der Schublade zu Hause gelassen? Dein Gefühl, dein Empfinden, auch wie du jetzt im Moment empfindest. Und schau dir, die Bibel sagt uns, dass der Mensch ohne Gott in seinem Geist tot ist. Wir leben und sind doch tot, ohne Gottes Geist. Wir brauchen ihn. In unserer eigenen Persönlichkeit, in unser eigentliches Leben, prägt sich das ein, was wir gelebt haben. In der modernen Sprache würde ich eine Computerfestplatte benutzen. Mein Computer zwischen zwei Ohren. Auf einer Festplatte kommt die Software drauf und dort wird reingeschrieben, es wird reinprogrammiert und alles, was da reingeschrieben ist, wird und ist vorhanden. Du kannst es abrufen. Heute, nächste Woche, nächstes Jahr, es ist da und genauso funktioniert auch unser Leben. Alles, was du gelebt hast, ist nicht einfach weg. Es ist einprogrammiert in deinem Leben. Ich komme aus Berufsgründen mit vielen älteren Menschen ins Gespräch. Und es ist immer wieder erstaunlich, was ich da hören kann, wie die Dinge aus der Jugend und aus der Kinderzeit herauskommen. Lange vergessen und plötzlich wieder da. Und jetzt denk einmal, wenn du ohne Gott dein Leben lebst, ohne Gott in die Ewigkeit gehst, dein Leben, dein Leib bleibt hier, aber dein Geist, deine Festplatte zwischen zwei Ohren, die geht mit. Und wenn das ohne Gott geschieht, meine ich, würde das schon die Hölle sein. Jesus spricht zu Nikodemus und er spricht von einer neuen Geburt. Er sagt nicht zu Nikodemus, dass er sich anders kleiden soll, dass er sich neu stylen soll, dass er eine andere Frisur haben sollte. Nein, Jesus spricht von einer völlig neuen Situation, von einer neuen Geburt. Und Nikodemus konnte es überhaupt nicht begreifen. Er sagte zu Jesus, Jesus, das kapiere ich jetzt nicht. Wie kann ein Mensch geboren werden, wenn er schon alt ist? Kann er denn wieder im Leib seiner Mutter kommen und noch einmal geboren werden? Jesus, schau mich mal an. Ich habe so einen Bart. Oder wenn jemand 40, 50, 60, 70 ist, jetzt soll ich noch mal zurück zu meiner Mutter? Ich habe mir das mal bildlich vorgestellt. Meine Kinder noch einmal zurück in meinen Bauch. Na, schönen Dank. Er dachte menschlich. Und menschlich war es unmöglich. Jesus, wie soll das geschehen? Viele Menschen wissen bis heute nicht, was die Bibel von einer neuen Geburt überhaupt meint. Sie meint keine soziale Besserung. Man predigt oftmals die soziale Veränderung und man ignoriert dabei die Tatsache der Sünde. Man vertritt die Auffassung, dass der Mensch einfach sozial geschädigt ist heute. Dass der Mensch aufgrund seines Umfelds so ist, wie er ist. Vielleicht ist er im Milieu aufgewachsen. Vielleicht ist er arbeitslos. Vielleicht ist es die Familie, die so geprägt hat. Man zieht das soziale Umfeld heran als Entschuldigung, als Ausrede. Aber schaut einmal ins Alte Testament hinein. Da finden wir die ersten Menschen, Adam und Eva. Und die hatten zwei Söhne, Kain und Abel. Gucken wir in ihrer Zeit. Die hatten kein Fernseher, die hatten kein Radio, die hatten kein Internet. Man kann auch nichts erkennen, was heute oft als Argumente angeführt wird. Das Menschen ist, wie er ist. All das, was in dieser negativen Form hätte hineingeprägt werden können. In der Seele von Kain und Abel war nichts da und trotzdem geschah ein Mord. Der Mensch ist in seinem Wesen von Gott getrennt und aufgrund dessen hat er die Not. Der Mensch wird in diesem Bereich seines Denkens einfach vorgelassen als Hauptverdächtiger. Alles wird für schuldig erklärt, nur nicht er selbst. Aber das Grundproblem des Menschen ist nicht ein soziales, sondern das Grundproblem des Menschen ist ein geistliches. Indien zum Beispiel hat circa 1 Milliarde Menschen. Ein Land, das überwiegend wunderbar fruchtbar ist. Und trotzdem herrscht nirgendwo so viel Hunger wie in diesem Land. In diesem Land werden ebenfalls auf dem Wege des Hinduismus 300 Millionen verschiedene Götter angebetet. Dazu gehören Schlangen, Ratten und Kühe. Und man hat festgestellt, wenn die indischen Nationen im Bereich des Hinduismus umdenken würden und die Schlangen und die Ratten in ihre Schranken verweisen würden und ihre Kühe essen würden, hätte diese Nation einige Jahre aus eigener Kraft für die ganze Nation zu essen. Das Grundproblem des Menschen ist kein soziales, es ist ein geistliches. Und wir haben als Hilfe dort viel Gutes getan. Wir haben dort Krankenhäuser gebaut und das ist toll. Sie sind dadurch gesünder und etwas später gestorben dadurch. Und trotzdem ist die Hölle in die Hölle gefahren. Wir sind hingefahren und haben Bildung gebracht, Kleider gebracht und vieles mehr. Die Dinge sind wunderbar, aber dadurch wurden sie nicht verändert. Alles nur äußerlich. Ein Mensch ist dann ein veränderter Mensch, wenn er von innen her verändert ist. Dann wird er ein völlig neuer Mensch. Die Probleme unserer Welt lösen keine soziale Veränderung, sondern umgewandelte Menschen. Und das geht nur durch das Eingreifen von Gott direkt in unserem Menschsein. Aus diesem Grund kam Jesus in dieser Welt und er hat meine und deine Schuld auf Golgatha am Kreuz getragen. Weißt du, warum der Mensch sich von Gott trennte? Die Bibel sagt, der Sündenlohn ist der Tod. Jesus kam und hat diesen Lohn, diese Sünde auf sich genommen. Hat diesen Lohn empfangen und ist für dich und mich gestorben, damit wir ein neues Leben empfangen können. Und das ist Gottes Gnade. Und es ist möglich, ein voller neuer Mensch zu werden. Jesus sagt, wenn nicht jemand aus Wasser und Geist geboren wird, kann er das Reich Gottes nicht sehen. Was heißt nun aus Wasser und Geist? Die Bibel sagt uns, dass das Wort Gottes wie ein Wasserbad ist. Und wenn ich es lese und aufnehme oder wenn ich es höre und diese Worte glaube, dann nehme ich in diesem Gehörten ein Bad. Ich lasse es in meinem Leben rein. So viele nehmen jeden Morgen ein Bad. In der Zeitung und am Abend nehmen sie ein Bad vor der Glotze. Sie ziehen es sich so richtig rein. Und nicht selten wird man so, wie man das, was man sieht oder liest. Ich möchte euch ermutigen, nehmt ein Bad im Worte Gottes. Und wenn du das Wort Gottes glaubst, dass Jesus alles für dich am Kreuz und auf Golgatha getragen hat, und wenn du in diesem Zuge Jesus in deinem Leben einlässt und um Vergebung deiner Schuld bittest und ihn bittest, dich zu heilen und dich freizusetzen, dann sagt die Bibel, kommt der Heilige Geist in dein Leben hinein und du wirst von Neuem geboren. Eine neue Geburt ist ein von Gott gewirktes Wunder. Nicht wir selbst, sondern nur er kann uns völlig neu schaffen. Deshalb sagt die Bibel, ist jemand in Christus, so ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen. Siehe, es ist Neues geworden. Ist das nicht gewaltig? Wer sich mit Jesus zusammentut, ist eine neue Schöpfung. Und das Größte ist, das Alte, das sich in deinem Leben eingeprägt hat, in deiner Vergangenheit, das wird gelöscht. Ein völlig neues Leben ist möglich aus Gott. Das Alte darf Vergangenheit sein. Der Weg zur neuen Geburt führt über Buße. Buße heißt nicht büßen, sondern eine neue Gesinnung annehmen. Und eine neue Gesinnung, die kommt von Gott und seinem Wort, indem ich ihm Glauben schenke. Und deswegen sagt die Bibel auch, wenn man seine Schuld bekennt, ist Gott treu und er ist gerecht und vergibt uns unsere Schuld. Halleluja. Warum ist es nötig, neu zu beginnen? Und warum ist es möglich, wirklich neu zu beginnen? Nötig ist es, weil der Mensch sich von Gott trennte. Möglich ist es, weil Jesus diese Trennung aufgehoben hat. Er hat am Kreuz von Golgatha uns mit Gott versöhnt. Und das heißt, jeder hier, der heute auch hier ist, und jeder, der Jesus in seinem Leben einlädt, ist mit Gott versöhnt und erhält seine Vergebung. Man kann noch so klug und zielstrebig sein und doch voller Unglauben. Aber wenn man zum Glauben kommt, fällt es ein wie Schuppen vor den Augen. Die Bibel sagt im Psalm 103, Vers 3, der da vergibt alle deine Sünden, der da heilt alle deine Krankheiten. Psalm 68 sagt, Gott ist ein Gott der Rettung und das setzt dem Ganzen ein I-Pünktchen drauf. Jesus ist gestorben für unser ganzes Sein. Er hat auch deine Krankheit am Kreuz getragen. Er hat auch deine seelische Krankheiten am Kreuz getragen. Er hat auch deine Verletzung am Kreuz getragen. Deine Depression, dein Alleinsein, deine Angst. All das, was dich in Sorgen gefangen hält. All das hat er am Kreuz getragen, für dich und für mich, damit ich das Gegenteil erhalten kann, wenn ich zu Gott komme. Unser Lebensziel soll sich widerspiegeln in unserer Einzigartigkeit, mit der dich Gott geschaffen hat, um ihm zu dienen. Das heißt, Jesus Christus mit meinem ganzen Herzen anzubeten, ihm mit all meinen Fähigkeiten zu dienen, mit seiner Familie Gemeinschaft zu pflegen, ihm ähnlicher zu werden und in seinen Auftrag in dieser Welt seine Ehre zu erfüllen. Unser Ziel sollte es sein, ein Mitglied von Gottes Familie zu sein, ein Diener seiner Gnade, ein Botschafter seines Wortes, ein Mensch, der zu seiner Ehre lebt. Jesus immer an erster Stelle zu setzen und zu lieben und in Jesus zu wachsen. Jesus durch die Gemeinde zu dienen. Und Ziel sollte es sein, das Liebesgebot mit ganzer Hingabe zu erfüllen. Mein Ziel und Traum ist es, wie Jesus zu werden. Ich hoffe, eure auch. Und könnt ihr euch mal vorstellen, in eurer Fantasie oder so, und davon träumen, wie uns Engel uns einst aus dem Todestal hinübergleiten, vor dem Thron Gottes. Und die Arme Gottes umfassen uns und er drückt uns fest an sein Herz heran, weil wir an das Opfer seines Sohnes geglaubt haben und reingewaschen wurden durch das Blut des Lammes. Verlieren wir Jesus nie aus unserem Blickfeld. Aber trachtet aber auch nicht etwas Großes für euch selber zu sein oder zu machen, sondern auf die Kleinigkeiten oder die sogenannten Pinnets kommt es an. In Jesaja 45, 5 steht, ließ Gott Jeremias Diener sagen, du wolltest für dich ein Leben in Wohlstand und Sicherheit, verlange es nicht. In steht in Jesaja 45, 5. Verlange es nicht, du kannst kein Auto fahren, du kannst kein Fahrrad fahren, du kannst kein Boot steuern, das nicht in Bewegung ist. Erst wenn du dich in Bewegung gesetzt hast, wenn du den ersten Schritt tust, wird Gott dir sagen, wo es lang geht. Und wir kommen jetzt langsam zum Ende. Ich glaube, dass Gott heute hier ist und er möchte dir begegnen. Gott hat dich so lieb. Herr Jesus, ich danke dir von ganzem Herzen, dass du hier bist durch den Heiligen Geist. Und ich danke dir, dass du jeden Einzelnen liebst und schon vor der Geburt gekannt hast. Und du weißt, wie das Befinden eines jeden ist. Und du bist hier und du möchtest jeden Einzelnen begegnen mit Vergebung, mit Freisetzung, mit Heilung und mit neuem Leben. Amen. Wir wollen den aufstehenden Herrn nochmal loben und preisen und unser Opfer aufnehmen zur Ehre Gottes. Wir möchten uns verabschieden mit Wesley Worten. John Wesley soll über sein Leben in der Öffentlichkeit gesagt haben, obwohl ich immer in Eile bin, bin ich niemals in Hetze, weil ich nur so viel Arbeit auf mich lade, wie ich ruhigen Herzens bewältigen kann. Ein Christen zeichnet nicht aus die Geschäftigkeit, sondern sie bezeugt, dass Jesus lebt überall. Amen.